Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Infosendung vom Donnerstag, den 5. November. Heute mit den folgenden Themen.
So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop.
Wir werden vor das oberste Gericht ziehen. Wir wollen alle, dass die Wahl gestoppt wird. Die gestrige Drohung des US-Präsidenten Donald Trump stellt einen Angriff auf die innersten Werte der Demokratie dar. Dann, am 29. November, entscheiden wir über die Konzernverantwortungsinitiative. Im Abstimmungskampf dominiert die Frage, ob tatsächlich nur Großkonzerne davon betroffen wären oder eben auch kleine und mittlere Unternehmen.
Die Initiative richtet sich ganz klar gegen skrupellose Geschäfte von Konzernen wie Glencore oder Syngenta und für KMU wird sich nichts ändern.
Ebenfalls am 29. November wählt die Stadt Bern ein neues Parlament. In unserer Wahlserie treffen wir heute Sarah Rubin vom Grünen Bündnis an ihrem selbstgewählten Unort am westlichsten Rande von Bern in Oberbottigen.
Wenn man genau hinschaut, stellt man fest, dass es hier kaum Hecken hat. Der Großteil der Landschaft besteht aus Bitzen, sehr monokulturlastig. Und mir ist bewusst, dass hier auch nicht unbedingt Bio-Landwirtschaft betrieben wird.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages. Heute von und mit Katrin Hiss.
In der US-Präsidentschaftswahl fehlen dem Herausforderer Joe Biden nur noch wenige Stimmen zum Sieg. In der letzten Nacht Schweizer Zeit wurden die Stimmen in Wisconsin und Michigan ausgezählt. Beide Bundesstaaten konnten von Biden gewonnen werden. Die Resultate aus 5 weiteren Bundesstaaten stehen noch aus. Um noch zu gewinnen, müsste Präsident Trump alle außer Alaska oder Nevada hinter sich bringen können. Laut internationalen Medienberichten kam es in verschiedenen Städten im Land zu Demonstrationen. So verlangen Trump-Anhänger zum Beispiel in Pennsylvania einen Auszählungsstopp. Laut Hochrechnungen liegt der Präsident in diesem Bundesstaat zurzeit vorne. Nicht nur der Präsident wird in diesen Tagen gewählt, auch im US-Parlament sind Sitze zu vergeben. Im Repräsentantenhaus der Großen Kammer des US-amerikanischen Parlaments können die DemokratInnen ihre Mehrheit verteidigen. Im Senat sind noch nicht alle Sitze vergeben. Hochrechnungen gehen jedoch davon aus, dass die Republikanische Partei hier die Oberhand behält. Neben den Wahlen gab es in vielen Bundesstaaten auch Abstimmungen über mehr als 120 Vorlagen, durfte das Stimmvolk befinden. Unter anderem sagten die Abstimmenden in Kalifornien Nein zu einem Gesetz, welches Uber und ähnliche Plattformen verpflichten würde, ihre FahrerInnen als Mitarbeiter anzustellen. In Oregon und in Washington DC ist ab sofort der Konsum von Magic Mushrooms zu Therapiezwecken erlaubt. Wir kommen zu weiteren Meldungen des Tages. Die Tour de Lorraine wird verschoben, das schreibt das Organisationskomitee in einer Medienmitteilung. Normalerweise findet das globalisierungskritische Festival immer im Januar statt. Aufgrund der Corona-Krise wird die diesjährige Ausgabe in den Mai verschoben. Sie soll somit wiederum zeitgleich stattfinden wie das Weltwirtschaftsforum WEF. Seit Wochen ist im Gantrisch-Gebiet ein Wolf unterwegs. Nun will der Kanton das Tier offenbar vergrämen. Wie die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion schreibt, habe der Wolf bereits über ein Dutzend Schafe gerissen und zeige kaum Scheu vor dem Siedlungsgebiet der Menschen. Mit gezielten Aktionen will das Jagdinspektorat nun eine Verhaltensänderung des Wolfs erreichen. Um welche Maßnahmen es sich konkret handelt, beschreibt die Direktion nicht. Die Allianz gegen Racial Profiling konnte einen Erfolg verzeichnen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat gestern eine Polizeikontrolle von Mohamed Wabaile als rechtswidrig beurteilt. Das bloße Abwenden des Blicks sei kein Verhalten, das eine polizeiliche Kontrolle rechtfertige. Kontrollen seien Grundrechtseingriffe, die nur vorgenommen werden dürfen, wenn eine Gefahr bestehe, so das Gericht. Mit dem Gerichtsentscheid werde ein überwiegender Anteil der Personenkontrollen in der Schweiz rechtswidrig, erklärt die Allianz auf ihrer Webseite. Nach eigenen Einschätzungen würden rund die Hälfte der Polizeikontrollen unter keiner direkten Gefahr vorgenommen. Frankreich verbietet die Gruppierung der Grauen Wölfe. Die rechtsextreme türkische Organisation gefährde mit ihrer Bewaffnung und ihren Hassreden die Sicherheit des Landes, erklärt der Innenminister. Der Konflikt zwischen der Türkei und Frankreich spitzt sich somit weiter zu. Vor wenigen Wochen rief der türkische Präsident Erdogan zum Boykott von französischen Produkten auf. Dies nachdem das Satiremagazin Charlie Hebdo erneut Mohammed-Karikaturen veröffentlichte. Auch in der Schweiz sorgten die Grauen Wölfe bereits für Schlagzeilen. Unter anderem fuhr vor 5 Jahren ein Auto mit einem Aufkleber der rechtsextremistischen Gruppe in eine Kurdendemo. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Dänemark tötet alle Nerze im Land. Das berichtet unter anderem der englische Guardian. Das Coronavirus sei auf mehreren Pelzfarmen auf die Tiere übergesprungen und mutiert. 12 Menschen im Norden des Landes hätten sich bereits mit der neuen Mutation angesteckt. Um keine neuartige Corona-Pandemie auszulösen, sollen nun über 15 Millionen Nerze getötet werden. Die EU bringt Sanktionen gegen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko auf den Weg. Darüber berichtet unter anderem SRF News. Die EU wolle damit den Druck auf Lukaschenko erhöhen. Im August fanden im osteuropäischen Land Wahlen statt. Seither kommt Belarus nicht zur Ruhe. Die meist friedlichen Demonstrationen gegen die Regierung werden teilweise blutig niedergeschlagen. Die Rede ist auch von Folter in den Gefängnissen. Morgen Freitag will Brüssel die konkreten Sanktionen definitiv beschließen. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag gibt's in der Früh noch einige Wolken. Ab dem Nachmittag könnte sich die Sonne dann durchsetzen. Das Thermometer zeigt rund 10 Grad. Und auch am Wochenende wird das Wetter überwiegend freundlich. Nebel am Morgen, Sonne ab Mittag bei Temperaturen zwischen 8 und 12 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es ist ein Angriff auf die innersten Grundwerte der Demokratie. Bei seinem Auftritt in der vergangenen Wahlnacht hat sich noch US-Präsident Donald Trump kurzerhand zum Sieger der Wahlen erklärt. Dies, obwohl das definitive Ergebnis der Präsidentschaftswahl nach wie vor aussteht. Im gleichen Atemzug drohte Trump damit, vor das oberste Gericht zu ziehen, um eine weitere Auszählung der Stimmen stoppen zu lassen. Ein Verhalten, das demjenigen eines Autokraten gleichkommt. Weltweit kam es deshalb in der Nacht auf heute zu spontanen Kundgebungen und Mahnwachen zugunsten der Demokratie. So auch in Bern und Zürich. Salim Staubli berichtet.
So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots and 4 o'clock in the morning and add them to the list.
Die gestrige Drohung Trumps, gegen die Stimmauszählung vor Gericht zu ziehen, war absehbar. Dennoch stellt sie einen Frontalangriff auf die innersten Werte der US-amerikanischen Demokratie dar. Ein fatales Signal, nicht nur an die Adresse der USA, sondern an die ganze Welt. Denn die US-Demokratie gilt seit ihrer Gründung im 18. Jahrhundert als leuchtendes Vorbild, auch wenn sie so ihre Schwächen hat. Nun aber hat der US-Präsident seine Verachtung für das politische System auf die Spitze getrieben. Mit seinen Äußerungen ignoriert er ganz bewusst den demokratischen Volkswillen, dass jede Stimme gezählt wird und faire Wahlen stattfinden können. Doch ist die Leuchtkraft der US-Demokratie nun definitiv am Ende? Nein, findet die Politologin und Campaignerin Angelina Dobler an der gestrigen Mahnwache in Bern.
Ich denke, man kann die USA definitiv immer noch als Demokratie bezeichnen. Das zeigt sich ja auch darin, dass sehr viele Menschen dagegen kämpfen, dass eben genau das nicht passiert, dass eine unglaublich hohe Stimmbeteiligung war dieses Jahr und dass es eben immer noch auch einen Supreme Court gibt, zu dem man gehen muss. Aber es ist natürlich schon so, dass es auf der Kippe steht. Und das darf man nicht unterschätzen, aber im Moment ist es ganz sicher noch eine Demokratie.
Dennoch bereitet Trumps Drohung, vor den obersten Gerichtshof ziehen zu wollen, ernstzunehmende Sorgen. Schließlich ist der Supreme Court, wie er in den USA genannt wird, derzeit fest in den Händen der Republikaner. Dass die konservativen Richterinnen und Richter im Supreme Court die Auszählung der Stimmen tatsächlich stoppen werden, wagt Angelina Dobler allerdings zu bezweifeln.
Ich denke, man muss schon auch bedenken, dass der Supreme Court seine eigene Legitimität im Auge behalten muss. Und wenn da wirklich kein Zeichen von Wahlbetrug ist und die Stimmen noch nicht ausgezählt sind, dann kann wahrscheinlich nicht mal der Supreme Court das einfach stoppen, weil dann hat er auch seine eigene Legitimität verloren. Und von daher hoffe ich doch, dass das nicht passiert, weil im Moment einfach wirklich überhaupt kein Grund dafür besteht, außer dass es einfach Trump ist, der wieder etwas sagt. Und ich habe da schon sehr viel Hoffnung, dass das nicht so weit kommt.
Um ein Zeichen zu setzen gegen die Demokratieverdrossenheit des US-Präsidenten, wurden in der Nacht auf heute weltweit spontane Mahnwachen abgehalten.
Für die ganze Bewegung in den USA ist diese internationale Solidarität sehr wichtig. Das wissen wir auch. Und es sendet halt auch ein Zeichen in die ganze Welt hinaus, zu anderen antidemokratischen Kräften, um zu zeigen, wir schauen hin, die Demokratie ist wichtig und wir werden uns mit allen Mitteln dafür einsetzen, dass diese erhalten bleibt, egal wer versucht, die Demokratie irgendwo niederzureißen.
Gerade in der Schweiz, einer Demokratie nach amerikanischem Vorbild, dürften die Vorgänge in den USA nicht ohne klare Stellungnahme hingenommen werden, betont Angelina Dobler. Dabei nimmt sie vor allem den Bundesrat in die Pflicht.
Also ganz wichtig ist natürlich, dass der Bundesrat jetzt nicht irgendwie zu früh Donald Trump als Gewinner der Wahl ernennt oder ihm gratuliert, bevor das wirklich so weit ist, dass er, egal wer gewinnt, diese Person erst dann anerkennt, wenn es wirklich feststeht, dass er gewonnen hat.
Tatsache ist, um das Demokratieverständnis in den USA steht es so schlecht wie schon lange nicht mehr. Damit sich dies jemals wieder ändert, brauche es nun allerdings mehr als nur einen neuen Präsidenten, betont Dobler.
Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass sie den ganzen Wahlprozess verändern. Dieses Wahlmännersystem ist wahnsinnig überholt. Es geht zum Beispiel nicht an, dass diese Wahlmänner damals noch verteilt wurden, aufgrund von wie viele Sklaven jemand hielt. Deshalb haben ja viele Südstaaten eigentlich viel mehr Wahlmänner, als sie eigentlich von der Bevölkerung her verdienen. Und wahrscheinlich muss der Supreme Court jetzt auch erweitert werden, weil Trump so viele Kandidaten das so schnell durchgedrückt hat. Das könnte ich mir vorstellen, dass das passieren muss. Aber es wird sich zeigen, was dann auch wirklich passiert, unter wem.
Eine Einschätzung von Angelina Dobler haben wir gehört. Sie ist Politologin und Campaignerin bei Campax.
Rabe Info.
Ja, sie hat derzeit einen schweren Stand in den USA. Die Demokratie ihr einen Song gewidmet hat der kanadische Singer-Songwriter Leonard Cohen. Und zwar bereits 1992. Democracy is coming to the USA, singt er darin, was in diesen Tagen schon fast paradox klingen mag. Through a hole in the air. Nats in Tiananmen Square. It's coming from the feel that this ain't exactly real, or it's real but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA.
races where the races meet. From the homicidal bitching that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat. From the wells of disappointment where the women kneel to pray for the grace of God in the desert here and the desert far away. Democracy is coming to the USA.
Rabe Info. 4 Jahre ist es her, seit die Konzernverantwortungsinitiative eingereicht wurde. Nach etlichen parlamentarischen Verhandlungen kommt sie nun am 29. November endlich zur Abstimmung. Die Initiative fordert, dass Schweizer Unternehmen auch für im Ausland begangene Umweltverschmutzungen und Menschenrechtsverletzungen haften müssen. Im Visier haben die InitiantInnen dabei Grosskonzerne wie Glencore oder Syngenta. Ersten Umfrage zufolge hat die Initiative gute Chancen, von der Stimmbevölkerung angenommen zu werden. Die Zustimmung ist nicht nur im linken, sondern auch im bürgerlichen Lager ausgesprochen gross. Bundesrat und Parlament hingegen lehnen die Initiative entschieden ab. Nach langem Hin und Her haben sie sich letztendlich auf einen abgeschwächten Gegenvorschlag geeinigt. Wie stehen die InitiantInnen zu diesem indirekten Gegenvorschlag und was verlangt die Initiative konkret bei ihrer Annahme? Salim Stauli hat nachgefragt bei Seraina Patzen. Sie ist Koordinatorin und Mitarbeiterin bei der Konzernverantwortungsinitiative.
Ja, die Initiative verlangt, dass Konzerne mit Sitz in der Schweiz internationalen Menschenrechte und Umweltstandards auch bei ihren Auslandgeschäften respektieren. Und wenn sie das nicht tun, sollen sie neu für Schäden, die sie verursachen, auch haften. Es ist also eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit. Wer einen Schaden anrichtet, soll auch dafür gerade stehen und das soll eben auch für Konzerne gelten.
Sie sagen es, die Initiative hat also zum Ziel, dass Konzerne mit Sitz in der Schweiz dafür gerade stehen sollen, wenn sie im Ausland Menschenrechte und internationale Umweltstandards verletzen. Wie soll denn das genau funktionieren, dieses Geradestehen?
Also konkret heißt das, dass wenn eben Glencore beispielsweise mit einer Mine in Peru eine ganze Stadt vergiftet und davon viele Menschen und insbesondere auch Kinder krank werden, oder wenn Glencore im Tschad giftige Chemikalien aus der Erdölproduktion einfach in einen Fluss ablaufen lässt, dass in solchen Fällen Betroffene dann in der Schweiz Klage einreichen können vor einem Schweizer Gericht.
Der Bundesrat hat ja bereits einen nationalen Aktionsplan für die Jahre 2020 bis 2023 ausgearbeitet, mit dem er die UNO-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte einhalten will. Seraina Patzen, werden denn die Anliegen der Konzernverantwortungsinitiative damit nicht bereits umgesetzt?
Nein, leider nicht. Dieser Aktionsplan enthält keinerlei verbindliche Vorgaben für Konzerne. Er setzt wirklich voll auf freiwillige Maßnahmen. Und dass das eben nicht reicht, zeigen die zahlreichen Fallbeispiele von Menschenrechtsverletzungen durch Konzerne mit Sitz in der Schweiz. Und ja, die zeigen eben, dass es verbindliche Regeln braucht und freiwillige Maßnahmen nicht reichen.
Die Gegnerinnen und Gegner der Initiative befürchten ja, dass bei einer Annahme nicht nur die Grosskonzerne, sondern auch unzählige andere Unternehmen und ihre KMU-Zulieferanten in Mitleidenschaft gezogen würden. Seraina Patzen, besteht diese Befürchtung zu Recht oder würden Sie da widersprechen?
Ja, da würde ich ganz klar widersprechen. Das ist eine der Falschaussagen der Konzernlobby, mit der sie versuchen, die Stimmberechtigten zu verunsichern. Richtig ist, dass KMU von der Initiative ausgenommen sind. Die Haftung gilt nur für kontrollierte Unternehmen von Konzernen, also für Tochterfirmen. Und die Initiative richtet sich ganz klar gegen skrupellose Geschäfte von Konzernen wie Glencore oder Syngenta. Und für KMU wird sich nichts ändern.
Die Gegnerschaft bemängelt ebenfalls, dass die in der Initiative enthaltene Umkehr der Beweislast Schweizer Unternehmen unter Generalverdacht stellen würde. Folglich würde eine Annahme der Initiative nicht nur zu einer grenzenlosen Bürokratie, sondern auch zu einer Flut von Klagen führen. Was entgegnen Sie auf diese Unterstellung?
Ja, auch das ist eine Falschaussage. Es gibt keine Beweislastumkehr mit der Initiative. Sie ändert nichts am Schweizer Zivilprozessrecht und eine Klage würde einfach nach den normalen Regeln eines Zivilprozesses durchgeführt, die auch heute gelten. Und dabei ist ganz klar, dass die Beweislast beim Kläger liegt, also bei den geschädigten Personen. Diese müssen bei einer Klage vor einem Schweizer Zivilgericht stichhaltige Beweise vorbringen. Sie müssen nachweisen, dass eben ein Schaden entstanden ist. Sie müssen beweisen, dass dieser Schaden in einem kausalen Zusammenhang mit dem Konzern steht, mit dem Verhalten des Konzerns. Und sie können nicht einfach Behauptungen aufstellen, sondern sie müssen Beweismittel wie Dokumente, Berichte, Zeugen vorbringen und müssen auch finanzielle Vorleistungen erbringen. Und erst dann wird ein Gericht urteilen. Also die Klagehürden sind relativ hoch im Schweizer Zivilprozessrecht. Und damit ist auch das Argument einer Klageflut einfach absurd. Also Konzerne werden für Schäden haften, die sie verursacht haben, und das ist auch richtig so und dringend nötig, aber es wird ganz sicher keine Klageflut geben.
Nun ist es ja so, dass Ständerat und Nationalrat einen indirekten Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative ausgearbeitet haben. Dieser würde unmittelbar in Kraft treten, sofern die Konzernverantwortungsinitiative abgelehnt würde. Seraina Patzen, wie stehen Sie zu diesem Gegenvorschlag?
Ja, ich finde diesen indirekten Gegenvorschlag leider nicht mehr als ein Papiertiger. Er sagt, dass Konzerne einmal im Jahr eine Hochglanzbroschüre veröffentlichen müssten, wo sie über ihren Umgang mit Menschenrechten und Umweltstandards berichten. Und das ist alles, was in diesem Gegenvorschlag steht. Und ja, ich meine, Glencore veröffentlicht heute schon einen sogenannten Menschenrechtsbericht. Und dort steht nichts darin über die Vergiftungen von Mensch und Umwelt in Cerro de Pasco in Peru. Und es steht auch nichts über Umweltverschmutzungen in Sambia oder über Bäuerinnen, die von ihrem Land vertrieben werden aus Peru. Also ich glaube, es ist völlig klar, solange solche skrupellosen Konzerne eben nicht für Schäden gerade stehen müssen, werden sie auch weiterhin jede Lücke nutzen und nichts an ihren Geschäften, an ihrer Geschäftstätigkeit ändern.
Seraina Patzen haben wir gehört, sie ist Koordinatorin und Mitarbeiterin bei der Konzernverantwortungsinitiative. Die GegnerInnen der Vorlage kamen hier im Info bereits am vergangenen Montag zu Wort. Ihre Argumente können nachgehört werden auf info.rabe.ch.
Rabe Info.
Am 29. November wählt die Stadt Bern ein neues Parlament. Im Rahmen einer Wahlserie stellen wir hier einige der insgesamt 530 KandidatInnen ein bisschen genauer vor. Wir treffen sie jeweils an ihrem persönlichen Unort in der Stadt Bern, sprich an einem Ort, wo sie einen Missstand beklagen oder etwas verändern wollen. Sarah Rubin vom Grünen Bündnis wählte die ländlichste Ecke Berns. Wilma Rall traf sie in Oberbottigen, und zwar auf einem Feldweg mit Sicht auf die Berge auf der einen und auf das Einkaufszentrum Westseit auf der anderen Seite.
Sarah Rubin, Sie kandidieren am 29. November für den Stadtrat. Sie sind schon ein Jahr dabei und wollen jetzt wieder gewählt werden. Wir stehen an Ihrem persönlichen Unort in der Stadt Bern, beziehungsweise am Rande der Stadt Bern. Wo stehen wir?
Wir stehen hinter dem Winterhelliwald und wir stehen hier auf einem offenen Feld. Man sieht auf Niederbottigen, im Hintergrund sind sogar Berge zu sehen. Es ist grün, eigentlich wunderschön. Ich gehe hier oft joggen.
Eigentlich wunderschön, sagen Sie. Trotzdem haben Sie es als Ihren Unort gewählt. Warum?
Wenn man genau hinschaut, stellt man fest, dass es hier kaum Hecken hat. Es hat keine größeren Bäume oder nur sehr vereinzelt. Der Großteil der Landschaft besteht aus Bitzen, also einfach so Feldern, sehr monokulturlastig. Und mir ist bewusst, dass hier auch nicht unbedingt Bio-Landwirtschaft betrieben wird. Und deshalb ist eigentlich dieser Ort biodiversitätsmäßig sehr verarmt.
Die StadtbernerInnen nutzen es als Naherholungsgebiet. Viele fahren hier Velo, gehen spazieren. Inwiefern ist es notwendig, dass hier die Biodiversität stärker gefördert wird?
Das ist grundsätzlich überall sehr wichtig, weil zum Beispiel seit den 1960er Jahren, das ist einfach ein Beispiel, hat sich die Masse, die Gesamtmasse der Insekten um über 50% reduziert. Das ist ein Teil und auch in der Pflanzenwelt sieht es nicht besonders gut aus und die Stadt hat hier eben Land. Das heißt, sie hätte doch auch Hebel für auf eigenem Gebiet etwas zu verändern. Wir müssen sehr aktiv sein, um den Biodiversitätsverlust aufzuhalten. Es gibt auch nicht unbedingt ein Konzept für diesen grünen Westen in Bern. Man könnte hier sehr viel machen. Man könnte das grüne Band zum Beispiel als Konzeptidee aufnehmen. Da ist Könitz schon sehr weit. Das ist ein Grünraumkorridor zwischen Siedlungsgebiet und Landwirtschaftsgebiet, der zugänglich sein sollte für Velofahrende, Wandernde, der auch ökologisch wertvoll oder aufgewertet sein sollte. Da könnte man recht viel machen.
Das würde ja dann nicht die landwirtschaftlichen Flächen betreffen, die man hier sieht, die von Bauern, Bäuerinnen bearbeitet werden.
Das muss nicht, gehört aber doch auch dazu. Das heißt, die Stadt ist häufig Pächterin, das ist nicht alles Privatland, was wir hier sehen. Die Stadt kann Auflagen machen, wenn zum Beispiel der Pachtvertrag ausläuft. Bei einer Verlängerung kann sie zum Beispiel fordern, dass dann Biolandwirtschaft betrieben wird. Die Pachtverträge laufen häufig jedoch länger und hier könnte die Stadt, sie hat ja vor allem eine Motivationsaufgabe, weil die Bauern kriegen alle Anstrengungen über Subventionsbeiträge vergütet. Sie könnte zum Beispiel die Bauern aufklären, wieso es sinnvoll ist, eben Hecken, weniger Pestizide zu verwenden und so weiter. Aber gesetzlich fordern kann sie das natürlich nicht.
Diese Subventionsbeiträge, die laufen über den Bund?
Und den Kanton, ja.
Trotzdem könnte sie indirekt inwiefern motivieren?
Sie müsste eben ein Konzept machen für diesen Grünraum in Berns Westen. Sie könnte eine Begleitstudie machen, was war, was geht, was wird, was soll werden. Sie braucht einen Plan. Dann kann man auch die Bevölkerung ins Boot holen. Und dass das funktioniert, sehen wir auch beim Widerstand gegen den BLS-Standort in Kleinforst. Dort ist eigentlich auch die ansässige Bevölkerung sehr motiviert, dagegen anzukämpfen. Da sieht man, ihnen ist die wertvolle Landschaft hier sehr wichtig.
Falls Sie jetzt wiedergewählt werden am 29. November, inwiefern werden Sie dieses Projekt vorantreiben?
Ich muss sagen, ich bin da nicht explizit vom Fach, aber ich werde mich auch mit der Verwaltung, konkret heißt die Sabine Tscheppeler, austauschen. Sie ist auch die Biodiversitätsverantwortliche der Stadt Bern. Da ist ein guter Draht vorhanden und ich bin sehr dankbar um Hinweise, so dass man eben auch die Stadt auffordern könnte, dieses Projekt anzugehen. Das wäre ein schönes Ziel, ja.
Sarah Rubin haben wir gehört. Sie kandidiert für das Grüne Bündnis für die Stadtratswahlen vom 29. November. Morgen gibt's hier die letzte Folge unserer Kandidatinnen-Serie zu hören. Und zwar mit Corinna Liebi von den jungen Grünliberalen.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Donnerstag, den 5. November. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast, sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss, Wilmar All und Salim Staubli. Die nächste Infosendung gibt's morgen hier um 11. Dann sprechen wir unter anderem über die neue Ausstellung im Stapfenhaus Lenzburg zum Thema Geschlecht. Am Mikrofon verabschiedet sich Frau Feutz. Habt einen schönen Tag. Habt Sorge und bleibt gesund. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.